Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und hier kommt die Laufzeitverlängerung des Ersten, Harald Schmidt.
Ich sitze in Rom auf dem Campo dei Fiori, Reihe 1 im Straßencafé. Schaue in den römischen Himmel, schaue in den römischen Tag und denke mir, leck mich am Arsch, nicht mal mehr die Ossis sprechen mich an, ich muss mehr Sendungen machen.
Ja, war das die Geburtsstunde, als Harald Schmidt überlegte, zu Sat.1 zu wechseln? Die Sendung wird jetzt nämlich zweimal zur gewohnten Zeit, zur alten gewohnten Zeit bei Sat.1 um 23.15 Uhr zu sehen sein. Der Vertrag wurde für 2 Jahre bis Sommer 2013 geschlossen, also ab 2011. Gegenüber der Wochenzeitung Die Zeit sagte Schmidt über die ARD, die wussten nicht, wohin mit mir. Jetzt hinterlasse ich 26 Sendeplätze und eine Menge Kohle. Mein Etat reicht für 500 Ina Müller-Sendungen. Ich fragte den ARD-Vorsitzenden Peter Budkust, ob die ARD den Fortgang von Harald Schmidt vielleicht befördert habe. Denn schließlich löst sich damit das Problem mit den Talkshows durch den Zukauf von Günter Jauch nächstes Jahr am Sonntag und den Umzug dann wiederum von Anne Will auf einen neuen Sendeplatz.
Nein, der Schatz von Harald Schmidt ist in Ordnung, so kennen wir ihn. Aber wir denken auch nicht ausschließlich in Sendeplätzen, sondern wir haben Harald Schmidt gerne im Programm gehabt und haben ihn ja bis 2011 noch im Programm. Also insofern hätten wir uns auch gefreut, weiterzumachen. Andererseits muss man sagen, wir waren jetzt 8 Jahre oder fast 9 Jahre, werden wir zusammengearbeitet haben. Dass da mal ein Wechsel ansteht, das gehört auch zum Leben. Das ist ganz selten, dass man sozusagen ein Leben lang zusammenarbeitet. Insofern bedauere ich diesen Wechsel, wünsche ihm auch alles Gute. Befördert haben wir es gewiss nicht, sondern wir sind auch ein bisschen davon überrascht worden. Aber wie gesagt, so ein Wechsel gehört auch zum Leben und das haben wir auch anderswo schon erlebt. Ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass seine Erwartungen sich erfüllen werden.
Haben sich denn Ihre Erwartungen erfüllt? Hat er möglicherweise doch ein bisschen von seinem Glanz eingebüßt während der ARD-Zeit?
Also ich will da keine Haltungsnoten vergeben. Er hat viele neue Impulse in die ARD hineingebracht. Das war sehr wichtig, ist sehr wichtig. Und ich glaube, zu dem Genre gehört es, dass es da Auf und Abs gibt. Aber wie gesagt, ich war zufrieden mit ihm und habe keinen Grund gehabt, da irgendetwas kritisch zu betrachten. Aber man,
da sind Sie dann falsch zitiert worden in der Presse?
Das Zitat, das ich auch gelesen habe, bezog sich auf Pocher und nicht auf Harald Schmidt. Und das sollte man dann vielleicht auch der guten Ordnung halber so da klarstellen.
Das haben wir damit getan. Das war der ARD-Vorsitzende Peter Budkust. Und was haben wir denn noch im Programm im Radio 1 Medienmagazin vom 18. September 2010? Twitter- und Facebook-Nutzer kennen die Details. Radiopreis, dpa, Feinschreiber und Bertelsmann. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Every Saturday night on 7560 kHz.
Seit 8 Monaten, seit dem 26. Januar, ist bekannt, dass es einen gesamtdeutschen ARD- und privatradioübergreifenden deutschen Radiopreis geben wird. Mit ihm sollen zum ersten Mal in der langen 87-jährigen Geschichte des Rundfunks in Deutschland in 11 Kategorien die herausragenden Leistungen eines Jahres im gesamten Medium Radio ausgezeichnet werden. Die ARD und die Radiozentrale als gemeinsame Marketinginitiative von privaten und öffentlich-rechtlichen Hörfunksendern stifteten den bundesweit ausgerichteten Preis in Kooperation mit der Freien und Hansestadt Hamburg. Und die Juryarbeit betreute das Adolf-Grimme-Institut. Das kennen wir ja vom Grimme-Fernsehpreis. Gestern Abend wurde also der Deutsche Radiopreis nach Monaten der Juryarbeit überreicht. Aus Hamburg zugeschaltet, Kollege Matthias Mohr. Du hattest die Gala im Saal sehen dürfen oder wurden die Pressevertreter weggesperrt und mussten fernsehen, wie nicht unüblich, aber bei großen Veranstaltungen?
Also das war eine Überraschung für uns, kann man nicht anders sagen. Eigentlich hieß es vorher, wir können es nur am Fernseher verfolgen, in einem Nebenraum. Aber dann, kurz vorher, wurden wir dann doch in den Saal gelassen und konnten dann zumindest aus der letzten Reihe dann live und hautnah verfolgen.
Also ich habe die Gala gestückelt gesehen bzw. gehört, zuerst über Radio Berlin 88.8 im Autoradio, dann per Livestream im Netz und anschließend Fragmente im NDR-Fernsehen nach Mitternacht. Also ich fand, das Szenenbild war preisverleihungsgerecht, aber nicht pompös. Sportstudio-Frau Katrin Müller-Hohenstein als Moderatorin, naja, sie mühte sich redlich mit 20 Jahren Radioerfahrung Erfahrung, allerdings ohne mich gänzlich zu begeistern. Sie war sicher premierenbedingt etwas steif. Die Radiokommentatoren, die versuchen mussten, visuelle Dinge der Show zu übersetzen, hatten teilweise nicht so ganz das Timing drauf und überdeckten mit ihrem Dialog die Gespräche auf der Bühne. Aber wie war die Resonanz vor Ort? Ist die Premiere aus deiner Perspektive geglückt?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall große Freude überhaupt bei den Radiomachern, dass sie nun auch endlich mal einen Preis bekommen. Für die Macher der Gala war das natürlich eine Herausforderung. Wenn man überlegt, eine Gala oder eben auch eine Fernsehsendung, das ist ja nun eine visuelle Geschichte. Und wenn man so eine visuelle Geschichte nun mit Radioinhalten, wo ja das Bild fehlt, bestreiten will, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ich finde, man hat das ganz gut gelöst. Die Einspieler von Beiträgen, die es gab, die hat man dann mit passenden Bildern unterlegt. Also ja, ich finde, das war okay. Wenn man mal überlegt, für uns als Zuschauer, der Vergleich zum Deutschen Fernsehpreis beispielsweise, da werden dann ja Menschen ausgezeichnet, die bundesweit bekannt sind, die man dann in der Regel kennt. Radio ist ja, wenn man so will, ein Regionalmedium, da ist das anders, da kennt man dann die Preisträger nur in einer bestimmten Region, also beispielsweise John Ment wurde hier ausgezeichnet, Morgenmoderator hier in Hamburg, kennt den jeder. Der bekam den Sonderpreis dafür, dass er nun mehr als 20 Jahre schon früh moderiert. Aber ich glaube, in Berlin und Brandenburg kennt man den nicht, ne?
Nee, war eine Überraschung. Muss man sehen, vielleicht mal den Stream sich organisieren, um mal diese Sendung zu verfolgen. Insofern war das, glaube ich, eine ganz gute Anregung, mal ein bisschen mehr über seinen UKW-Rand hinaus zu hören.
Mhm, das stimmt, auf jeden Fall.
Seit gestern aber ist es ja nun öffentlich. Radio 1 war unter den Preisträgern. Und also insofern müssen wir gar nicht so weit über unseren UKW-Rand hinaus gucken. Hat den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Beste Morgensendung gewonnen und Lena war die Laudatorin.
Ganz genau. Sie hat erstmal erzählt, warum sie denn das Radio so gern mag. Sie hat aus der Schulzeit erzählt, wo sie jeden Morgen mit dem Radio geweckt wurde. Sie hat erzählt, wie sie zum ersten Mal ihren Song im Radio gehört hat und sie hat dann das Statement der Jury verlesen. Du hast es schon gesagt, die Jury kommt vom Grimme-Institut und das sind alles Menschen, die mit dem Deutschen Radio unmittelbar nichts zu tun haben. 330 Einsendungen gab es übrigens von 100 Sendern und das hat Lena verlesen von der Jury.
Den sympathischen Moderatoren hört man gerne zu, wenn sie einen auf den Tag vorbereiten und ihre fünfstündige Show ist auf jeden Fall aktuell. Sie ist informativ und auch sehr unterhaltsam. Neben Nachrichten, Wetter, Verkehr und Veranstaltungstipps werden auch aktuelle Themen anhand von Gesprächen mit Experten und mit Kommentatoren erörtert. Die Musik kümmert sich liebevoll um die verschlafenen Ohren und das Team kümmert sich um alles Wissenswerte.
Der Deutsche Radiopreis 2010 für die beste Morgensendung geht an. Der schöne Morgen von Radio 1, Rundfunk Berlin-Brandenburg und stellvertretend für das Team Marco Seifert und Stefan Rupp. Herzlichen Glückwunsch.
Also große Freude bei den Machern. Die beste Morgensendung ist der schöne Morgen auf Radio 1. Und auch Radio 1 Chefredakteur Florian Barkhausen war in Hamburg und ich fragte ihn, nun gibt es ja Land auf Land ab morgen. Duos, die bestehen fast immer eigentlich aus Mann und Frau. Und warum moderieren denn bei Radio 1 ausgerechnet zwei rein männliche Teams?
Wir haben, wie oft bei Radio 1, versucht, genau das nicht zu machen, was alle anderen machen, um deutlich zu machen, dass wir was anderes machen. Das ist sozusagen ein bestimmtes Prinzip. Wir haben noch nicht geschafft, dass wir zwei Frauen moderieren haben. Nicht aus irgendwelche Ressentiments, sondern weil wir einfach das Team bis jetzt noch nicht gefunden haben, dass das könnte, mit dem hohen Anspruch, den wir haben.
Ja, und der Sieg beim Radiopreis ist ein Erfolg für das ganze Team, sagt Florian Barkhausen, aber eben auch für die Geschäftsleitung vom RBB, die immer zu dem Konzept von Radio 1 gehalten hat, auch noch zu SFB und ORB-Zeiten, auch als die Quoten noch nicht so wirklich gut aussahen. Und dann waren Marco Seifert und Stefan Rupp ja auch beide auf der Bühne und ja, was bleibt denn für die beiden noch als Ziel nach dem Gewinn des Deutschen Radiopreises?
Ja, in Deutschland war da erstmal nichts mehr, ne?
Ja, also,
jetzt müssen wir international angreifen.
Es wär, wie wir vorhin ja auch gesagt haben, schön, wenn die Hörer uns weiter hören würden, auch wenn sie jetzt wissen, wie wir aussehen. Es ist grauenhaft, kann ich nur sagen, wie wir aussehen. Aber ich hoffe, dass es nicht alle im Fernsehen sehen, sondern viele im Radio gehört haben und uns dann treu bleiben.
Für den RBB war es nicht der einzige Preis. Es ging noch ein Preis an Fritz, an die Jugendwelle.
Genau, für die Comedy Neues vom Känguru. Und dann war der RBB noch bei einer Gemeinschaftsproduktion beteiligt in der Kategorie Beste Recherche. Eine Radiosendung, knappe Stunde lang, Bonga Boys Glow. Global Village Stories. Tja, und wenn man da mal schaut, bei 11 Preisen insgesamt der RBB, trotz der kleinen Größe, die erfolgreichste Anstalt tatsächlich.
Bleiben noch 9 Preise übrig. Welche Höhepunkte gab es aus deiner Perspektive?
Also die Laudatoren sorgten für einige Höhepunkte, kann man nicht anders sagen. Hans-Dietrich Genscher zum Beispiel, unser ehemaliger Außenminister, das ist nun ein Mann, der seit eh und je gerne Radio hört.
Ich gehöre zur Radiogeneration. Bin mit dem Radio aufgewachsen. Manche politische Neider behaupten auch, ich hätte mich auch mit dem Radio aufgebaut. Daran möchte ich auch keine Zweifel hegen, meine Damen und Herren. Seitdem hat sich einiges geändert. Früher war ich nur Hörer. Jetzt bin ich seit 50 Jahren freier Mitarbeiter privater und öffentlich-rechtlicher Station.
Das fand ich übrigens auch ganz witzig. Der wirkte ziemlich locker und entspannt.
Auf jeden Fall, ja, ja, ja. Und wie er das nun meinte, er sei freier Mitarbeiter von privaten und öffentlich-rechtlichen Radiosendern. Also ich hoffe, er hat da kein Honorar für bekommen. Dann Adel Tawil, der hat gesungen. Der war Laudator in der Kategorie Beste Moderation. Den kennen wir ja aus dem Duo Ich und Ich. Und er hat einen Mann besungen, den man in Berlin und Brandenburg durchaus auch kennt.
Unsere Preisträger prägt die Radiolandschaft seit Jahren. Und das nicht nur mit dem Volumen seiner Stimme. Mit seiner eingereichten Sendung zeigt er sich als Vorbild an Professionalität und Kompetenz und Authentizität.
Gewinner in der Kategorie Bester Moderator ist Jochen Truus von Spree Radio. Kim Fischer war auch Laudatorin und sie gestand, dass sie am liebsten Max Mutzke heiraten würde. Der saß nämlich bei ihr am Tisch und sie verriet, dass sie auch leidenschaftliche Radiohörerin ist.
Ich würde mich auch sehr, liebe Leute, bedanken wollen bei den Leuten, die sich nämlich trauen, egal ob privat oder öffentlich-rechtlich, so Sendungen mit einem Wortanteil, mit einem dicken, fetten Wortanteil zu machen. Weil ich liebe Inforadio, wenn ich irgendwas über irgendeinem Käfer höre, von dem ich nicht wusste, dass es ihn gibt. Ich liebe aber auch Gespräche. Ich liebe Bettina Rust mit ihrer Hörbarust. Also das erfreut mich alles sehr.
In der Kategorie Bestes Interview wurde Christine Westermann ausgezeichnet. Nicht nur bekannt aus dem WDR-Fernsehen, zum Beispiel von Zimmerfrei, sondern auch von WDR2. Dort moderiert sie den Mondtalk, eben eine Talksendung. Und sie erinnerte sich an ihre Anfangszeit beim Radio. Die liegt lange zurück. In den 70er Jahren war das. Damals war sie bei SWF3. Und sie weiß noch, was ihr Chef Hans-Peter Stockinger damals immer zu ihr sagte.
Frau Westermann, wahrscheinlich hat der Fräulein Westermann gesagt, weil es schon eine Weile her ist. Frau Westermann, Sie müssen beim Radio machen, Ihr Herz über die Mauer werfen. Ich habe nicht ganz genau gewusst, was er meint, aber ich habe es geahnt. Ich habe es nur nicht umsetzen können. Und er hat mich gefeuert. Und ich finde zu Recht. Und dieser Satz, Sie müssen Ihr Herz über die Mauer werfen, der hat mich in den über 30 Jahren, die ich seither Radio mache, immer begleitet. Und ich finde, dieser Preis ist so ein bisschen, glaube ich, die Belohnung dafür, dass ich das mit dem Herzen jetzt verstanden habe.
Nun warst du ja auch Backstage und hast bestimmt auch so ein paar atmosphärische Schwingungen aufnehmen können, ob denn dieser Radiopreis, das war ja eine Premiere, das ist ja dann doch nicht so einfach bestimmt gewesen, kommerzielle und öffentlich-rechtliche Sender zusammenarbeiten zu lassen. Was sagte man hinter den Kulissen? Hat es funktioniert?
Es hat im Grunde gut funktioniert. Beim Deutschen Fernsehpreis wird das ja auch so gehandhabt, dass ganz selbstverständlich private und öffentlich-rechtliche Sender zusammen ausgezeichnet werden. Beim privaten Hörfunk ist es natürlich auch so, dass die Bedingungen sehr unterschiedlich sind. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind natürlich erheblich besser ausgestattet, personell und von den finanziellen Mitteln her als die privaten Sender. Ich habe dann mal gesprochen mit Frank Otto. Er stammt aus der Versandhaus-Dynastie eher in Hamburg. Er ist bei diversen kommerziellen Radiosendern beteiligt, zum Beispiel bei KISS FM in Berlin. Und er findet es völlig okay, einen Wettbewerb zu haben für private und öffentlich-rechtliche Sender gemeinsam, auch wenn die Ausgangsbedingungen unterschiedlich sind.
Qualität ist Qualität und egal woher sie kommt. Und es gibt bei den Öffentlich-Rechtlichen gute Leute und es gibt bei den Öffentlich-Rechtlichen auch Heckenpenner. Und bei den Privaten ist es nicht anders. Also es sollen sich die Guten mit den Guten messen und die anderen, die vergessen wir dann. Also das finde ich schon einen anständigen Wettbewerb. Also das finde ich jetzt nicht ungerecht, wenn auch die Voraussetzungen vielleicht ungerecht sind. Aber am Ende kommt es aufs Ergebnis an.
Also gelungene Premiere des Deutschen Radiopreises in Hamburg, und NDR-Intendant Lutz Marmor hat schon angedeutet, 2011 könnte es eine nächste Runde geben, das dann wieder voraussichtlich hier in Hamburg.
Vielen Dank, Matthias Mohr, für diese Eindrücke aus Hamburg von der Preisverleihung des Deutschen Radiopreises 2010. Und jetzt hören wir nochmal Lena, allerdings nicht aus der Laudatio, sondern sie hatte dort auch noch eine kleine Gesangsdarbietung, ein Mix aus alter und neuer Single. Lena, Radio 1 Laudatorin, gestern Abend so circa 20.15 Uhr. Jetzt ist es 18.27 Uhr. Noch 3 Minuten ist offiziell der Kongress, der Zukunftskongress der Freischreiber, ebenfalls in Hamburg. Ich begrüße am Telefon die stellvertretende Vorsitzende der Freischreiberinnen und Freischreiber, Eva-Maria Schnur. Guten Abend.
Guten Abend.
Ihr beschäftigt euch mit der Zukunft der freien Journalisten. Es steht geschrieben auf eurer Homepage, es wird Zeit, dass sich freie Journalisten selbst mit ihrer Zukunft beschäftigen. Bleiben wir doch mal bei der Gegenwart. Wie schlecht ist denn die Gegenwart, dass sich jetzt schon die Freischreiber mit der Zukunft beschäftigen müssen?
Naja, wir wissen ja alle, dass wir im Moment eine große Medienkrise haben, und so eine Medienkrise geht natürlich auch an den freien Journalisten nicht vorbei. Die sind sogar eine Art Seismograph, kann man eigentlich fast sagen, für so einen Wandel und merken eigentlich am frühesten, wenn sich irgendwas ändert. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt in der letzten Krise die Honorare wieder sehr deutlich gesunken sind, und erhöht haben sie sich ohnehin schon die letzten 10 Jahre nicht mehr. Und im Schnitt, man kann das ja mal so als Zahl in den Raum stellen, verdienen freie Journalisten ungefähr 2.000 Euro brutto, auch nach 20, 30 Berufsjahren. Ein Drittel verdient sogar weniger als 1.000 Euro. Ist alles nicht schön, jammern hilft aber ja bekanntlich nicht, und deswegen macht es total Sinn, sich damit zu beschäftigen, wie das alles so weitergeht. Denn dieser Medienwandel, der sich im Moment abspielt, also Printjournalismus, weiß man noch nicht, wie das alles weitergeht, Internet wird wichtiger, der ist für freie Journalisten natürlich eine riesige Chance, und darüber wollten wir nachdenken.
Bleiben wir nochmal trotzdem bei der Gegenwart. Stimmt mein Bild, was ich habe, wenn ich immer solche Meldungen höre, dass die Freien als Erste immer das Schiff verlassen müssen? Nehmen wir mal ein Luftschiff, da werden Sandsäcke abgeworfen, damit man nicht strandet. Gehören sozusagen die Freischreiber und Freischreiberinnen zu den Sandsäcken der Mediengesellschaft?
Also, naja, schwierig zu sagen. Als Journalist wird man natürlich nicht arbeitslos, sondern man wird frei. Das ist schon so. Und es gibt einfach sehr viele freie Journalisten. Andererseits werden die aber auch immer wichtiger, denn die Redaktionen verkleinern sich, versuchen flexibler zu werden, haben weniger Festangestellte und machen mehr mit Freien. Das ist überhaupt keine schlechte Entwicklung, weil Freie ja nicht die schlechteren Journalisten sind. Man muss das nur wissen und man muss sich entsprechend darauf einstellen. Ich würde nicht sagen, dass wir die Sandsäcke sind. Nee, überhaupt nicht.
Aber man hat schon den Eindruck, dass die Freien, wenn es denn um betriebsbedingte Kündigung geht, ja oder nein, dann doch eher das Schiff verlassen müssen.
Ja, das ist immer so eine, da kann man auch noch nicht sagen, wohin die Entwicklung gehen wird. Also es gibt natürlich noch Redaktionen, die sehr, sehr viele, oder vergleichsweise viele Festangestellte haben, wo es dann, wenn es um Sparmaßnahmen geht, erstmal darum geht, diese Festangestellten wirklich mal alle wieder ordentlich zu beschäftigen, was ja zum Teil auch nicht so immer der Fall war. Und dann heißt es halt eine Zeit lang keine Jobs mehr an Freie rausgeben. Das relativiert sich dann meistens nach einer Weile wieder, weil sie halt dann doch merken, dass Freie entweder Dinge besser können, Dinge flexibler handhaben oder ähnliches. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Freie von dieser Krise mehr betroffen sind als andere. Sie sind anders betroffen, und sie sind andererseits natürlich wieder diejenigen, die sich viel flexibler auch Gedanken darüber machen können, wie es weitergehen soll, weil sie sitzen ja eben nicht in der Firma, haben keinen Chef, müssen sich nicht sagen lassen, was sie tun sollen, sondern können selber überlegen, was sie tun wollen.
Was gab es denn heute für Ideen?
Ja, ganz, ganz viele. Also wir hatten ja ganz viele Menschen eingeladen, die selber schon ausprobieren, wie das so weitergehen kann in die Zukunft. Man muss sagen, dass natürlich auch die Freien in einer Experimentphase sind. Also wie das alles so weitergeht, wir sind alle keine Hellseher, kann man nicht sagen. Aber so die grundsätzliche Stimmung ist, glaube ich, die gewesen, dass man wieder versuchen muss, Spielräume sich selber zu schaffen. Das heißt, sich frei zu machen von diesem ganzen Krisengerede, weil das natürlich auch eine unglaubliche Lähmung mit sich bringt. Alle reden von der Krise und dann zieht man sich in so einer Depressionsspirale abwärts, die einfach auch dann den Spaß an der Arbeit verdirbt. Das Krisengerede lassen und natürlich auch überlegen, wie man aus dieser, ja, klassischen Arbeitsweise, ich verkaufe einem Verlag eine Geschichte, dieser Verlag verkauft die Geschichte an die Leser. Bei mir kommt am Ende dann leider meistens nur sehr wenig oder wenig Geld an, wie man da möglicherweise einfach auch dieses alte Schema aufbrechen kann, um gar nicht mal ohne Verlage klarzukommen, aber einfach wieder mit Verlagen oder Medienbetrieben, kann ja auch Rundfunkanstalten sein, selbstbewusster, freier zu verhandeln zu können und dann auch am Ende den besseren Journalismus zu machen.
Gibt es denn sowas wie eine geplante Aktion, dass man mit Emotionen, mit Optimismus aus dem Zukunftskongress herauskommt und sagt, das nächste Projekt ist folgendes, ich bin leider nicht angeschlossen worden an den Kongress, ich wollte per Livestream da ein bisschen reingucken, der war leider defekt, also da war man dann doch mit den irdischen Dingen eher konfrontiert als mit der Zukunft jetzt als Außenstehender, aber du warst ja vor Ort.
Also ein konkretes Projekt weiß ich nicht, weil ich natürlich auch, wir hatten 250 Teilnehmer, ich vermute, dass da ganz, ganz viel bei Kaffeepausen und Ähnlichem geredet worden ist und bin eigentlich fast sicher, dass da auch die ein oder andere Idee schon entstanden ist. Ich bin jetzt auch nicht an jedes Gehirn angeschlossen gewesen, kann ich also nicht so sagen. Ich glaube, dass das total toll war, 250 Leute hier in Hamburg zu versammeln und gemeinsam das Bewusstsein zu schaffen, es ist nicht, das Ende ist nicht nahe, sondern es kann irgendwie weitergehen und wir müssen einfach den Mut haben, das zu machen. Und ich glaube, alleine diese positive Stimmung, wir werden heute Abend noch eine große Party feiern, diese positive Stimmung wird jeden Einzelnen hoffentlich so weit tragen, dass er irgendwie den Optimismus fasst, zu sagen, ja, ich überlege mir jetzt irgendwas. Und ich weiß nicht, ob so eine Idee heute kommen muss. Ich glaube, dass das ja auch wieder so eine Art Saat ist, die man dann irgendwie in irgendeinem Gehirnwinkel einpflanzt und irgendwann meldet sich das Gehirn und sagt, hier ist die Idee. Und vielleicht kommt das in zwei Wochen, vielleicht kommt das auch erst in zwei Jahren. Aber ich glaube, es ist wichtig, darüber nachzudenken.
Vielleicht ist ja auch dieses Gespräch schon ein erstes Samenkorn gewesen für die, die jetzt zugehört haben und alleine vor sich hin werkeln als Freischreiber, sich bei freischreiber.de doch mal zu orientieren und dann das nächste Mal dabei zu sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Eva-Maria Schnur. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Freischreiberinnen und Freischreiber. Der Kongress, der Zukunftskongress ist soeben zu Ende gegangen. Dankeschön für die erste Einschätzung und atmosphärische Stimmungsberichtslage. Danke. Tschüss.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und der Deutschen Presseagentur, denn die hat ja ihren Sitz von Hamburg und Frankfurt Main nach Berlin verlegt und dort Mitte der Woche nur wenige Meter vom Axel Springer Verlag 3.800 Quadratmeter Fläche bezogen, 2.200 davon für den neuen Newsroom. Über twitter.com/medienmagazin waren Sie ja von dieser Aktion schon vorab informiert, also vor dieser Sendung informiert. Es geistern nun Kosten in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags durch den Buschfunk. Grund für mich, bei einer kleinen Führung, die man dann im Podcast hören kann, Malte von Trotha auf diese Kosten anzusprechen. Malte von Trotha ist der Vorsitzende der dpa-Geschäftsführung.
Also zweistellig ist ja Gott sei Dank nicht ganz, um das mal gleich zu berichtigen. Zweistellig ist die Millionensumme, die wir in das neue Redaktionssystem investieren. Nein, der Hintergrund ist ein ganz einfacher. Wenn Sie in einer Situation wie die dpa sind und sich überlegen, was müssen Sie anders machen, was müssen Sie besser machen, dann müssen Sie auch bereit sein, alles in Frage zu stellen. Und das haben wir getan. Die Diskussion nach Berlin zu gehen, wissen Sie, gab es ab dem Zeitpunkt, als Berlin zur Bundeshauptstadt wurde. Und wir haben in einem sehr strukturierten Prozess analysiert und haben gesagt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und kam am Ende zu dem Cut, dass wir sagten, und das haben Sie heute bitte auch gesehen bei der Führung, es macht Sinn, es ist sinnrichtig, es ist notwendig, absolut notwendig. Ich glaube, es ist essentiell lebensnotwendig für die Agentur. Alle zentralen redaktionellen Einheiten, über alle Ressorts, über alle Mediengattungen und die verschiedenen Kanäle bespielen, in einen Raum zu bringen. Weil das Wertvollste, was wir haben, sind Menschen, die zusammenarbeiten. Und das tun sie am besten, wenn sie zusammenstehen, zusammensitzen, sich sehen und nicht, wenn sie es über Videokonferenzen machen. Ich glaube an diesen kreativen Prozess zwischen Menschen. Und das haben alle in diesem Team getan. Wir haben daher eine ganz klare Aussage gemacht, unserer Meinung nach auf Basis unserer Annahmen, Erwartungen, auch wie sich die Zukunft entwickeln wird, sehen wir die Notwendigkeit, die Truppen zusammenzuziehen, um es so auszudrücken. Und dann haben wir das durch einen Unternehmensberater auch verifizieren lassen. Also verifizieren in dem Sinne, wir haben dem Unternehmensberater gesagt, so sehen wir die Entwicklung der Zukunft, das sind die Anforderungen, was ist das beste Konzept? Wir haben, das wird uns auch vorgeworfen, unsere Meinung dazu gesagt. Wir haben gesagt, wir gehen davon aus, dass es sich am besten in Berlin realisieren lässt, weil wir die Bundeskorrespondenten, das Audio-Video-Team nicht und Innenpolitik nicht aus Berlin wegnehmen können. Der Berater hatte aber eine ganz klare Aufgabe, du kannst auch mit einem anderen Konzept gehen, komm. Das glaubt man uns natürlich im Nachhinein nicht. Das ist aber Fakt gewesen. Und der Berater kam am Ende mit einer sehr systematischen Analyse und sagt, das sind die ganzen, sagen wir mal, Punkte, wo ihr besser werden könntet. Das sind die Methoden, wie ihr es machen könnt. Und daraus abgeleitet kam ganz klar die Empfehlung, wenn, könnt, habt ihr das höchste Potenzial, die Schwachstellen abzuschaffen, wenn ihr nach Berlin geht. Das war auch der Weg, wie wir es den meisten Mitarbeitern, den meisten, sachlich erklären konnten. Natürlich haben wir große Kritik bekommen, weil wir in die privaten Lebensumstände von ca. 200 Menschen eingegriffen haben. Aber für ein Unternehmen wie das unsere ist die Aufgabe der Unternehmensführung, die Jobs aller zu sichern und die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Und deshalb war es für uns dann am Ende die Entscheidung zu sagen, wir federn über einen Sozialplan, den wir ausgehandelt haben, so viele wie möglich dieser privaten Härten ab. Aber am Ende muss das Unternehmen sich für den Weg des Unternehmens entscheiden.
Wie viele Mitarbeiter fanden diese Argumentation überzeugend?
Es sind von ungefähr 208 oder 9 betroffenen Mitarbeitern, unmittelbar betroffenen Mitarbeitern, sind 64 nicht mitgegangen und etwas über 140 sind mitgegangen.
Man hat gesagt, damit haben sie gerechnet, um ein bisschen sparen zu können, weil immer jemand aus familiären Gründen, auch wenn er es logisch findet, was sie sagen, nicht umziehen mag. Ist das so ein Kalkül gewesen, Kosten zu sparen auf diese Art und Weise?
Wir haben das nie geleugnet, dass wir im Rahmen eines solches Projektes die Effizienzen, also das Sparvolumen, das wir sehen, auch ausschöpfen werden. Weil in der Situation, die wir sind, müssen wir das, wir können gar nicht anders. Unsere Kunden haben genau das Gleiche gemacht. Aber es wurde heute auch schon gesagt, es sind mehr Menschen nicht mitgekommen, als wir gerechnet haben. Das heißt, wir haben wieder eingestellt. Was wir nicht getan haben, ist zu sagen, ist ja schön, jetzt sind uns so und so viele auf die Füße gefallen und das nehmen wir mit. Das haben wir nicht getan. Wir haben ein Konzept verfolgt und das haben wir eingehalten.
Denn eine Sache ist nicht ganz überzeugend. Die Meinungsführer online und Fernsehen, nämlich Spiegel Online und Tagesschau, sitzen in Hamburg und machen ein sehr gutes Programm, einen sehr guten Dienst. Also zwingend notwendig, nach Berlin zu reisen, ist vielleicht nicht gegeben. In Hamburg gibt es bestimmt auch Flächen, wo alle zusammenarbeiten können, oder?
Ja, Flächen hätte ich dort problemlos bekommen. Aber ich versuche mal zwei Antworten darauf zu geben. Das erste, Spiegel Online und das ARD können es, weil wir als Agentur da sind. Deshalb können sie in Hamburg arbeiten. Wenn wir nicht da wären, hätten sie größere Probleme. Das zweite ist, sie können nicht den Produktionsprozess des Fernsehens oder von Spiegel Online auf eine Nachrichtenagentur übertragen. Wir arbeiten anders, wir haben eine ganz andere Taktung und wir müssen unsere Prozesse optimieren für das beste Produkt für den Kunden. Und da ist es einfach für mich, und dazu steht auch, wie gesagt, die ganze Führungsebene ganz klar, dass das Optimum zu erreichen war nur durch eine Zusammenführung der Einheiten an einem Standort. Und wenn Sie, und das kann man auch mal ganz ehrlich sagen, wenn Sie die Situation haben, dass alle, und das hat auch keiner bestritten, sagen, die Bundeskorrespondenten, Politik Inland, Audio, Video muss in Berlin sitzen. Das war auch nie diskutiert. Das heißt, Sie haben drei Bereiche, die fest liegen. Und wo es um das, gerade bei den Bundeskorrespondenten, bei der Innenpolitik, um einen Kernbereich der dpa geht, wir sind die Deutsche Presseagentur, dann können Sie nicht sagen, macht nichts, den Rest irgendwie machen wir Hamburg. Dann müssen Sie das akzeptieren und sagen, dann ziehe ich in Berlin zusammen. Das heißt, es ging um ein Gesamtkonzept, wo es schon ein paar, sagen wir mal, Parameter gab, die halt fix waren. Und danach richten Sie aus.
Muss das aber ausgerechnet die Nähe zum Axel Springer Konzern sein? Das war der nächste Aufreger. Der Tagesspiegel sagte, wir bestellen unseren Dienst ab. Hier ist möglicherweise die journalistische Unabhängigkeit gefährdet, weil wenn man an einem Haus sitzt und gleichzeitig einen Kunden bedient, der zu diesem Haus gehört, könnte es allein schon im Aufzug in der Kantine Geschmäckle-Situationen geben, die man von außen nicht nachvollziehen kann.
Da möchte ich mich im Sinne oder für alle Journalisten der dpa sehr gegen verwahren. Das ist ein Vorurteil. Und das ist ein Vorurteil, was ich nicht akzeptieren kann. Unsere Journalisten sind unabhängig und bleiben unabhängig, egal in welcher Immobilie sie sitzen. Und Fakt ist, wir haben hier eine, wie Sie heute sehen konnten bei dem Rundgang, sehr gute Immobilie, eine sehr gute Lösung gefunden. Es gibt keine Verknüpfung zu irgendwelchen Springer-Redaktionen. Es gibt auch keine gemeinsamen Fahrstuhlfahrten. Es gibt auch keinen Vorstand, der hier mal kurz vorbeischaut. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich glaube eher, dass die ganzen Journalisten bei Springer eher Angst haben, dass wir hier sitzen, weil sie sagen, jetzt wird die dpa noch vorsichtiger sein bei Vorabs und diesen ganzen Dingen, die sie für uns machen, weil sie sagen, sonst könnte man uns diesen Vorwurf ja machen. Und also von daher sage ich ganz klar, das spielte keine Rolle.
Ist der Tagesspiegel weiter Kunde?
Der Tagesspiegel ist weiter Kunde.
Das vollständige Interview können Sie dann hören, auch im Podcast. Ebenso können Sie dort schon sehen, die Rede, die der Bundespräsident zur Eröffnung gehalten hat. Deswegen können wir uns das hier an dieser Stelle sparen. Ich wollte von ihm wissen, von Christian Wulff, ob er denn als oberstes Staatsoberhaupt sozusagen, als allergrößter im Verbund des Bundespresseamtes sich das alles recherchieren lässt, was die dpa dort tickert, oder ob für ihn ausgewählt wird, zum Beispiel aus den Diensten eben der dpa.
In der Praxis wird für mich ausgewählt und werden nur bestimmte Nachrichten an mich weitergeleitet, allerdings in großer Regelmäßigkeit. Und das hat einfach den Vorteil, zu wissen, was gerade die Themen sind. Ich lege allerdings auch Wert darauf, dass man Sportnachrichten, Kulturnachrichten, also die ganze Bandbreite des Lebens bekommt, weil ich sonst der großen Gefahr unterlege, so einen Tunnelblick zu bekommen. Dass man selber denkt, alle Menschen würden alle Zeit immer nur auf Politik schauen. Das ist nicht der Fall, sondern die Vielfalt ist gerade die Tageszeitung, wo man mal die Todesanzeigen liest, mal Feuilleton, mal Sport, mal Kommunales, mal Kultur. Und diese Vielfalt, die will ich eigentlich auch bei diesen Kurzmeldungen aus Agenturmeldungen bekommen.
Sie sind ja oft Hauptperson des politischen Agierens. Sind Sie immer mit dem zufrieden, wie das, was Sie als Wirklichkeit empfinden, wahrnehmen, von der dpa wiedergespiegelt wird?
Politiker sind, glaube ich, wirklich schlecht beraten, würden sie jetzt ihre eigenen traumatischen Erlebnisse, Punkte, wo man Kritik sinnhaft vorbringen konnte, ausbreiten und das wie Nachkarten wirken lassen. Insgesamt kann man in Deutschland nur froh sein, eine solch gute Versorgung mit Agenturen zu haben, mit so viel Korrespondenten in der Fläche zu Spezialthemen, dieser Breite des Angebots. Und davon profitiere ich halt sehr stark.
Nochmal nachgefragt, es kann Ihnen ja nicht immer recht sein, weil Politik auch manchmal im Verborgenen bleiben muss, um Erfolg zu haben. Dass es sozusagen Journalisten gibt, die alles ins Licht der Öffentlichkeit ziehen und dann möglicherweise auch einseitig subjektiv wahrnehmen.
Nach dem Prinzip, dass alles rauskommt, habe ich eigentlich immer gearbeitet, auch schon als Ministerpräsident, dass ich immer bei Aktenvermerken, bei Anweisungen, bei Hinterfragung immer daran gedacht habe, morgen kann das Thema im Landtagsausschuss sein, morgen kann das Thema in der Zeitung sein. Das erleichtert das Arbeiten, dass man grundsätzlich transparent arbeitet. Es gibt ja auch heute weitgehende Akteneinsichtsrechte. Schwierig ist für einen Politiker, wenn die Nachricht vermengt wird mit Kommentierungen, mit Häme, mit unvoreingenommener auch Stellungnahme oder Voreingenommenheit desjenigen, der berichtet, wäre besser ausgedrückt. Das beschäftigt einen schon und manchmal ärgert einen, dass nicht nachgefragt wurde, dass zum Teil sogar dementiert wurde, es trotzdem gesendet wird, was falsch ist und dass sich dazu dann wieder welche einlassen. Also manchmal gibt es eine Sache, die gibt es gar nicht, aber es gibt 5 Stellungnahmen dazu, dass es das aber gar nicht gibt und das hört dann keinen mehr.
Der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Christian Wulff, in einem Radiointerview. Und ich glaube, das wird ihn nicht stürzen, das dient zur Information. Vielen Dank dafür, dass er sich spontan außerhalb des Protokolls dafür zur Verfügung stellte. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin noch bis 19 Uhr. Und das ist hier Coldplay, live in Technicolor. Radio 1 mit dem Medienmagazin bleibt noch ein Thema offen. Wenn Sie am Anfang genau zugehört haben, erwähnte ich den Bertelsmann-Konzern. Der dürfte Ihnen ja eigentlich, er ist nämlich 175 Jahre inzwischen alt, irgendwie doch schon mal über den Weg gelaufen sein durch das ein oder andere Buch oder auch durch die Beteiligung an RTL oder. Aber was jetzt bei diesem Festakt, der nämlich in Berlin stattfand, in dieser Woche am Donnerstag zum 175-Jährigen bestehen, was kein Thema gewesen gewesen ist, wahrscheinlich, die seit längerem umstrittene Verquickung zwischen Europas größten Medienkonzern und der gleichnamigen gemeinnützigen Stiftung. Anlass für eine Debatte hätte es nämlich durchaus gegeben, denn pünktlich zum Jubiläum hatte der Journalist Thomas Schuler eine Analyse der Machtstrukturen in Gütersloh geliefert. Sein Fazit: Die Bertelsmann Stiftung arbeitet alles andere als selbstlos, nämlich auf Kosten des Gemeinwohls. Schulers Buch Bertelsmann Republik Deutschland ist im August bei Campus erschienen und im Studio ist die, die das Buch schon gelesen hat, meine Kollegin Vera Linz, mit der ich nicht nur über das Buch, sondern auch über die Reaktion darauf sprechen möchte. Zunächst einmal, was wirft Schuler genau der Bertelsmann Stiftung vor?
Ja, undemokratisch, intransparent und zu stark verknüpft mit der Bertelsmann AG, so lautet das Urteil Schulers über die Bertelsmann Stiftung, die 1977 von Reinhard Mohn gegründet worden ist. Nicht nur, dass man in Gütersloh geschätzt bislang mehr als 1 Milliarde Euro Steuern mittels der gemeinnützigen Stiftung hat sparen können. Vor allem kritisiert Schuler die Verquickung von Eigen- und Gemeinnutz. Also Reinhard Mohn hatte bei der Gründung gesagt, dass die Stiftung ausschließlich dem Gemeinwohl verpflichtet ist, und so ist es aber nicht gekommen. Die Stiftung berät und beeinflusst Politik, schiebt immer wieder Projekte an, die dem Unternehmen Bertelsmann von Nutzen sind, und dafür bringt Schuler in seinem Buch auch etliche Beispiele.
Nehmen wir mal gleich den Medienbereich, passend zur Sendung. Welche Beispiele bringt er an?
Ja, das Prinzip ist ja so, dass man von Anfang an die Nähe zur Politik gesucht hat und auch sucht, vorzugsweise zum Bundespräsidenten. Da bringt man dann seine Ideen ein, um die dann später in die Praxis umsetzen zu können. Und ein Beispiel, das er ausführlich beschreibt, ist die in den 90er Jahren diskutierte Medienordnung 2000.
Bei der Medienordnung 2000 hat die Bertelsmann Stiftung versucht, durch Studien, Konzepte, durch viele Runden die Medienaufsicht zu deregulieren. Das heißt, hat eigentlich gesagt, diese komplexe Struktur mit den Medienanstalten in Deutschland braucht's nicht. Es reicht eigentlich schlicht das Kartellamt.
Ja, und Hintergrund dieser Initiative war, dass sich Bertelsmann bei der Gründung des Fernsehsenders Vox Anfang der 90er von gesetzlichen Bestimmungen eingeschränkt gefühlt hatte. Wir erinnern uns, Vox, der Sender für die Info-Elite. Man wollte den Sender eigentlich allein gründen und führen, und das wurde von der Medienaufsicht nicht gestattet. Und das Konzept von Vox ist dann schließlich kläglich gescheitert. Und man führte das letztlich darauf zurück, dass man das eben nicht allein hat machen können. Und so war das Interesse an Reformen ziemlich groß, auch wenn natürlich dieser Zusammenhang öffentlich nie zugegeben wurde. Aber so der Autor Thomas Schuler.
Es gibt Schriftwechsel, die ganz klar zeigen, dass der damalige Stiftungsvorstandsvorsitzende Mark Wössner angeregt hat, und er war ja damals zugleich Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens, um diese Sache voranzubringen, müssten doch jetzt die Leute in der Stiftung sich mit den Leuten im Unternehmen koordinieren.
Es gab also eine Verquickung beider Institutionen, und Schuler bringt eben noch viele weitere Beispiele für diese Verquickung.
Sicherlich sehr zum Missfallen von Bertelsmann, kann ich mir vorstellen. Auch das wurde eigentlich schon deutlich. Man bekam ja doch schon so ein paar Eruptionen mit, denn Schulers Kritik hatte umgehend mit einer Stellungnahme und einem Interview sozusagen gefruchtet als Gegendarstellung. Gab es noch weitere Reaktionen aus dem Hause Bertelsmann?
Ja, die gab es tatsächlich, aber zunächst mal zu dieser Stellungnahme und dem Interview. Die Schnelligkeit der Reaktion hat Thomas Schuler dann doch ein wenig überrascht.
Diese Stellungnahme und das Interview waren insofern bemerkenswert, weil es am Tag der Veröffentlichung bereits auf der Website stand, am Morgen, und eigentlich das Buch hier eine Sperrfrist hatte und eigentlich nicht im Umlauf war, auch nicht bei Bertelsmann. Und der Chef der Stiftung, Gunter Thielen, hat zwar gesagt, er hätte es gerade im Urlaub gelesen, aber aus der Stellungnahme selber habe ich jetzt nicht wirklich irgendwas gelesen, was mich überzeugt hätte, dass er inhaltlich viel wusste von dem Buch. Also ich habe nicht gemerkt, dass die inhaltlich darauf eingegangen sind.
Es gab also keine Auseinandersetzung mit den Fakten, und die gab es auch später in der Öffentlichkeit nicht. Wohl aber, und jetzt kommen wir zu den weiteren Reaktionen, hinter den Kulissen. Da wurde nämlich ein juristisches Gutachten erstellt, mit dem sich Gütersloh dann bemüht hat, die Medien auf seine Seite zu ziehen.
Und dieses Gutachten hat Bertelsmann dann verschiedenen Redaktionen immer zugeschickt, um eben zu zeigen, aha, es seien da ein, zwei Fehler drin, was sozusagen rechtlich nicht haltbar sei. Man hat aber in dem Gutachten die Formulierung verwendet, aus unserer Sicht.
Das heißt, man hat seine Position dargestellt. Schuler wurde auch nicht rechtlich belangt, dass da irgendwas falsch gewesen wäre im Buch. Aber dieses Agieren hinter den Kulissen hat, meint Schuler zumindest, seine Wirkung nicht verfehlt. Also die Presse sei recht zurückhaltend mit dem Buch umgegangen. Die Zeit etwa hat sich gar nicht geäußert. Es gab nur einen Tagesspiegelartikel auf zeit.de. Die FAZ hat erst jetzt in dieser Woche, also Wochen nach dem Erscheinen des Buches, nach langem Abwarten, die Einschätzung eines renommierten Stiftungsrechtlers abgedruckt. Also Fazit für Schuler: auch im Umgang mit unliebsamen von Meinungen spielt Bertelsmann nicht mit offenen Karten.
Eine Erfahrung, die Thomas Schuler, der ja auch die Biografie, die Mohns geschrieben hat, sicherlich nicht zum ersten Mal gemacht hat, oder?
Ja, richtig. Es gibt noch ein anderes Beispiel, als er im Frühjahr dieses Jahres über die Jahresbilanz der Bertelsmann AG geschrieben hat.
Ich weiß nur, dass beispielsweise, als ich eben vor ein paar Monaten in der Neuen Zürcher Zeitung was geschrieben habe, ein Pressesprecher von Bertelsmann tatsächlich nach Zürich geflogen ist, um den Redakteur, der zuständig war, davon zu überzeugen, dass hier ein Fehler drin gewesen wäre und ich hätte also keine Anfrage gestellt. Als ich dann hinterher die Anfrage gezeigt habe, hat man sich dann entschuldigt. Aber allein dieser Einsatz ist ja schon bemerkenswert.
Ja, und auch dieser Bericht enthielt wie eben auch dieses aktuelle Buch keinerlei Fehler des Autors.
Sagen wir nochmal den Titel: Bertelsmann, Republik Deutschland, im Campus Verlag erschienen. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Twitter-Seite Medienmagazin. Dort stehen auch alle weiterführenden Links für diese Sendung, die interessant sein könnten für Sie, liebe Gebührenzahler. Und ja, dann der Podcast sei noch wärmstens empfohlen mit lauter Bonustracks von dpa. Und was bleibt mir noch zu wünschen übrig? Bleiben Sie am Radioapparat, denn es gibt gleich Tanzmusik mit dem Kollegen Admiral Taff. Die Dancehall wartet. Tschüss. Und im beginnenden Bonustrack des Podcastes hören Sie, nachdem Sie bereits schon die Langfassung hier gehört haben, von Malte von Trotha, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung von dpa, nun den Chefredakteur Wolfgang Büchner. Zum einen führt er durch die neuen Räumlichkeiten der dpa, zum anderen im Interview, wo ich am Beginn fragte, da er vom Sturmgeschütz der Demokratie kommt, nämlich vom Spiegel, warum er zur Deutschen Presseagentur gewechselt ist.
Ich bin zur dpa gegangen, weil hier eine einmalige Chance und auch eine einmalige Bereitschaft vorhanden war für Veränderungen. Die dpa hat sich auf den Weg gemacht, in Berlin eine neue Zentralredaktion aufzubauen, die wir heute hier eröffnet haben. Die dpa war aber auch bereit, sich eine neue Zeit, das digitale Zeitalter, zu erschließen. Diese Möglichkeiten der Gestaltung und der Veränderungen waren toll und sind toll. Und ich bin hier auf ein Team von Leuten getroffen, das bereit war und darauf gewartet hat, dass wir gemeinsam aufbrechen. Und das ist eine ganz wunderbare Erfahrung. Der Spiegel ist, das ist richtig, ist das Sturmgeschütz der Demokratie. Er macht damit nach wie vor einen tollen Job. Die dpa macht aber auch einen wichtigen und tollen Job. Die dpa ist vielleicht nicht das Sturmgeschütz der Demokratie, aber das Wasserwerk der Demokratie. Unser Anspruch ist es, allen Kunden im Land sauberes Wasser aus sauberen Quellen zu liefern. Und wir müssen dieses Wasser schützen, gut aufbereiten und aufpassen, dass es von niemandem verunreinigt wird. Ich halte das für einen ganz wichtigen Beitrag in einer Demokratie, für einen ganz wichtigen Beitrag zur Meinungsbildung und zur Information in der Bevölkerung.
Ich habe beim letzten Zeitungskongress in Wien zumindest atmosphärisch zur Kenntnis nehmen müssen, dass man, was die Printentwicklung betrifft, also die Zeitungen kämpfen ja auch ums Überleben, sich eher abkoppelt von so großen Agenturen wie dpa zum Beispiel, zumindest gedanklich. Die WAZ Mediengruppe hat das ja schon praktisch gemacht, aber nicht nur, weil der Dienst zu teuer ist, um Geld zu sparen, sondern weil man auch sagt, wenn alle Zeitungen dpa abdrucken, ist man nicht mehr unverwechselbar. Das ist ja leider ein Widerspruch, mit dem Sie auskommen müssen. Sie müssen einerseits viele Kunden bedienen, aber dann auch wieder individuell. Wie machen Sie das?
Das ist richtig. Ich glaube auch, dass Zeitungen unverwechselbar sein müssen und einzigartig sein müssen. Ich glaube aber, das ist gar kein so großer Widerspruch. Zunächst mal brauchen alle gute, saubere Grundlageninformationen, auf denen sie aufbauen können, auf denen sie dann selber einzigartige Produkte machen können. Wir unterstützen die Redaktionen damit, zum Beispiel mit einem neuen Produkt, das wir anbieten, das heißt dpa Notizblock. Jede einzelne Meldung der dpa hat künftig diesen oder hat ab sofort schon diesen Anhang und in diesem Zusatz, in diesem Anhang zu unseren Meldungen finden sich dann Ansprechpartner in Behörden oder Verbänden mit Namen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Es finden sich präzise Internetadressen, zum Beispiel zu Studien. Es finden sich Bezugsquellen für Bücher, ISBN-Nummern, Öffnungszeiten von Museen. Bis hin auch zu den Ansprechpartnern bei der dpa. Wer hat diese Meldung geschrieben und wer hat sie gesendet? Mit Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Kollegen bei dpa. Das heißt, wir machen unsere Arbeit transparent und helfen unseren Kunden, wenn sie auf Basis von unserem Material weiterarbeiten, weiter recherchieren wollen, Meldungen lokalisieren wollen für eine Regionalzeitung oder einen besonderen Aspekt herausarbeiten wollen, vielleicht auch für ein Wochenmagazin, dann liefern wir schon das gesamte Grundlagenmaterial, damit man schnell und ohne großen Aufwand weiter recherchieren kann.
bleibt der andere Vorwurf oder der andere Umstand, dass das alles Geld kostet und dass sie das natürlich auch verkaufen müssen zu einem Preis, den manche sich nicht leisten wollen. Sie haben hier in Berlin auf 3200 Quadratmetern eine neue Zentralredaktion bezogen. Hätte es nicht auch ein bisschen kleiner sein können?
Es ist ja schon kleiner als vorher. Wir waren vorher verteilt auf 3 Standorte und die Fläche, die wir hier bezogen haben, ist deutlich kleiner als die einzelnen Flächen. Es war nämlich, die dpa war verteilt auf 7 Gebäude in 3 Städten. Diese Flächen waren deutlich größer als das, was wir hier in Berlin haben. Sie dürfen nicht vergessen, auf diesem Newsroom, die Großraumfläche für die Redaktion beträgt übrigens 2200 Quadratmeter. Die gesamte Mietfläche sind 3800 Quadratmeter, aber die enthält dann auch noch Flächen, auf denen wir den PR-Dienstleister News Aktuell als Untermieter haben oder die japanische Nachrichtenagentur Kyodo dort eine größere Fläche gemietet hat. Insgesamt sind auf diesen 2200 Quadratmetern in unserem Newsroom mehr als 20 Redaktionen der dpa untergebracht, alle Basisredaktionen, unsere Audio- und Videoredaktionen, die Grafik, die gesamte Fotoredaktion. Wenn Sie sehen, dass hier über 270 Arbeitsplätze entstanden sind, dann haben wir hier keinen Quadratmeter Platz verschwendet. Wir haben einen hocheffizienten, modernen Newsroom geschaffen, in dem man, glaube ich, trotzdem sich noch wohlfühlen kann. Aber kleiner wäre zulasten der Qualität gegangen. Und ich glaube, unsere Kunden erwarten von uns Qualität und eher bessere als schlechtere in Zukunft. Und deshalb ist dieses hier für uns eine Investition in Qualität.
Nehmen Sie die Frage jetzt von mir nicht als Provokation, aber es gibt schickere Newsrooms, zum Beispiel bei den Kollegen vom Axel Springer Verlag gegenüber. Die geben auch so richtig das Motto heraus, es muss Spaß machen zu arbeiten, deswegen haben sie alle Windows-PC entsorgt. Hier, das sieht eigentlich ziemlich sachlich und normal aus in Ihrem Newsroom. Weiß gehalten, brauner Fußboden, natürlich auch viele Flachbildschirme, aber es ist nicht spektakulär.
Nee. Eine Agentur muss auch nicht in ihrem Erscheinungsbild spektakulär sein. Wir sind sachlich, wir sind nüchtern, wir sind auch cool. Ich glaube, dass wir hier einen guten, professionellen Rahmen geschaffen haben für unsere Arbeit. Und ich denke mal, dass die Kollegen sich hier sehr wohlfühlen in dieser Atmosphäre, die wir hier geschaffen haben. Aber sie brauchen als Redaktion keine Leuchtreklame und keine funkelnden Dinge, damit sie gute Arbeit machen können.
Wie ist das entstanden? Haben Sie Mitarbeiter befragt oder sind Sie durch die Welt gezogen, haben sich von jedem Standort etwas genommen, was möglicherweise passen könnte für Sie?
Wir haben beides getan. Wir haben eine sehr, sehr aufwendige und intensive Phase gehabt, in der wir in Arbeitsgruppen das Konzept für diesen Newsroom erarbeitet haben. Daran waren weit über 100 Kollegen aus der ganzen Redaktion beteiligt. Übrigens nicht nur Kollegen aus der Zentralredaktion, sondern auch Kollegen aus den Außenbüros, aus den Landesbüros der dpa. Wir haben natürlich uns auch andere Newsrooms angeschaut. Ein Newsroom, den man immer sich anschauen muss, ist der neue Newsroom der APA. Die haben ein eigenes neues Gebäude gebaut, mitten in Wien für ihre neue Zentralredaktion vor einigen Jahren. Wir haben uns angeschaut, wie die AP in New York arbeitet oder auch der Telegraph in London. Und aus all den Besuchen und auch aus unserer eigenen Arbeit haben wir uns eine ganze Menge Bausteine erarbeitet und am Schluss in Workshops uns die wichtigsten und besten Bausteine ausgewählt. Und ich glaube, wir haben tatsächlich am Ende eine Lösung gefunden, die maßgeschneidert ist. Maßgeschneidert für die Arbeit der dpa. Am Ende können Sie nämlich so einen Newsroom genauso wenig kopieren, wie Sie einfach ein Redaktionssystem kopieren können. Das muss genau auf Ihre Workflows und auf Ihre Bedürfnisse passen.
Es ist sehr transparent und sehr lang. Ich glaube, 150 Meter bis zum anderen Ende, da wo das Springer-Hochhaus steht. Früher sagte man, Großraumbüro sei out. Man stellte auch noch zudem Trennwände auf, damit persönlich der Eindruck entsteht, man sei gar nicht im Großraumbüro. Hier ist sozusagen für alle sichtbar die ganze Mannschaft. Welches psychologische Konzept steht dahinter?
Das Konzept lässt sich eigentlich in 2 Begriffen zusammenfassen und das heißt Transparenz und Kommunikation. Ich bin fest davon überzeugt, das Wichtigste für eine Nachrichtenagentur, die ein multimediales Produkt aus einem Guss anbieten will, ist eine ganz schnelle, direkte Kommunikation der Kollegen, die für die Produktion verantwortlich sind, miteinander. Und darum haben wir versucht, alle Barrieren für Kommunikation zu vermeiden. Wir haben versucht, alle Wände zu verglasen. Wir haben versucht, zwischen den Tischen keine Trennungen entstehen zu lassen. Nicht, wie Sie das aus amerikanischen Newsrooms kennen, solche Cubicles, solche grauen Filzwände, hinter denen die Leute dann verschwinden und sich verstecken können. Wir haben ganz bewusst auch hier die Regale im Newsroom meistens nur in einer Höhe von 2 Ordnern hoch. Denn wenn Sie das 3 Ordner hochbauen, dann auch dann haben Sie schon wieder so halbe Wände im Raum. Was wir wirklich wollten und was uns auch gut gelungen ist, die Kollegen sollen sich sehen können, sollen sich etwas zurufen können, wenn sie das mögen. Und trotzdem haben wir natürlich darauf geachtet, dass es genug Rückzugsmöglichkeiten gibt. Wir haben eine ganze Menge Büros, in denen die Kollegen in Ruhe recherchieren und telefonieren können. Wir haben Küchen und Sozialräume. Wir haben hier diese Lounge, in der wir hier gerade sitzen, wo die Kollegen sich für Besprechungen zurückziehen können, ohne andere Kollegen zu stören, die konzentriert arbeiten.
So, und jetzt schließen wir uns akustisch an einen kleinen Rundgang an durch das Großraumbüro, das neue von dpa, in der Nähe des Springer-Hochhauses.
Das Interessante ist an großen Newsrooms, die haben auch so einen disziplinierenden Effekt. Die Leute nehmen mehr Rücksicht aufeinander. Man redet eben nicht so laut, man führt keine Debatten auf den Fluren so und bleibt in den Gängen stehen und redet, wenn man weiß, rechts und links müssen Leute arbeiten, sondern dann zieht man sich eben zurück, wie hier vorne in diese Lauschzone, geht zusammen in eine Küche, trinkt einen Kaffee und diskutiert was. Oder wir haben ja darüber hinaus auch noch Redaktionsbüros geschaffen, in denen die Leute zum Recherchieren und zum Telefonieren hingehen können. Davon gibt es 4 Stück, 2 kleinere und 2 größere. Und es gibt darüber hinaus auch noch die Büros der Redaktionsleiter. Uns ist es so, dass die Ressortleiter nicht einzelne Büros haben, sondern 3 mindestens teilen sich eins dieser Büros. Und wenn die aber nicht benutzt werden, dann stehen sie natürlich auch allen anderen Redakteuren zur Verfügung, um dort sich zum Telefonieren, zum Recherchieren, zum Schreiben zurückzuziehen.
Sie hatten ja auch die Chance, jetzt hier Fehler, die in Hamburg waren, zu vermeiden. Welche Fehler wären denn das gewesen, jetzt, wenn Sie die jetzt übernommen hätten?
Also der schlimmste Fehler, den wir hätten machen können, wäre, in ein Gebäude zu ziehen, das, wo wir die Redaktion hätten auf 2 oder 3 Etagen verteilen müssen. Weil ob jemand in einer Etage drüber oder drunter ist oder ob er auf einer anderen Straßenseite ist, das ist fast egal. Der ist dann weg. Und drum war es ja für uns auch so wichtig, einen Raum zu finden, wo wir wirklich alle 20 Teams, zentralen Teams der dpa unterbringen. Das ist wirklich so eine psychologische Geschichte. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Verhalten, wenn Sie in der Stadt leben oder in der Nachbarstadt. Solange Sie noch in Berlin oder in Hamburg wohnen und Sie sind abends im Zentrum verabredet, dann machen Sie sich auf den Weg. Wenn Sie erstmal in der Nachbarstadt wohnen, dann haben Sie eine riesige psychologische Hürde. Was? Ich muss noch nach da und da fahren. Das macht man nicht. Es ist ein Kommunikationsraum und er funktioniert nur, wenn er die Leute auch alle zusammenbringt. Und eine Etage drunter und Sie haben sie verloren.
Wieso müssen die alle miteinander reden? Die können sich doch E-Mails schicken oder was weiß ich alles.
Ja, aber sehen Sie, gerade wenn Sie ganz schnell und trotzdem kreativ arbeiten müssen, ist der persönliche, der direkte Kontakt durch nichts zu ersetzen. Gerade weil ja alles immer schneller wird, weil die digitalen Medien und die digitale Welt sich immer mehr beschleunigt. Deshalb, glaube ich, wird das persönliche Gespräch auch so als in der Gegenbewegung immer wichtiger.
Und machen Sie mal ein Beispiel. Also da kommt eine Meldung von außen, ja. Ein dpa-Redakteur hat irgendwas recherchiert und jetzt muss das natürlich nochmal gegenrecherchiert werden, die Namen müssen kontrolliert werden und so weiter. Ja, wieso muss ich da jetzt jemanden irgendwie im anderen Stockwerk fragen bei Ihnen in Hamburg?
Schönes Beispiel. Wir hatten, als die Waldbrände waren rund um Moskau, hatten wir, natürlich haben wir auf allen Medienkanälen uns überlegt, was wir dazu anbieten an dem Tag. Unter anderem wurde auch eine Infografik erarbeitet, die gezeigt hat, wo genau sind die Brandherde. Dieses wäre früher natürlich auch möglich gewesen, dass man das abstimmt. Früher hätten sie aber von der Grafikredaktion, die auf der anderen Straßenseite in Hamburg gesessen hat, eine E-Mail geschickt und dann hätte, wenn es gut geht, jemand diese E-Mail rechtzeitig gesehen und gesagt, ach, da hätte ich noch eine Idee zu. In dem Fall hier sitzt, und das sehen wir dann gleich, wenn wir an den Nachrichten, wenn wir an den Newsdesk vorne gehen, wo die Produktionsverantwortlichen sitzen, da drehen sich die Leute um und sagen, unsere Grafik ist fertig, magst du mal schauen? Dann guckt der Nachrichtenchef drauf, das war an dem Tag ich, guckt man sich das an und sagt, die ist super, aber da fehlt noch die Windrichtung. So, und dann wird das eingebaut und das ist eine Sache von 2 Minuten und sie gewinnen wahnsinnig viel Zeit. Natürlich können sie das alles auch elektronisch lösen, aber sie verlieren, eine Videokonferenz müssen sie aufbauen. Ja, da muss jemand am Platz sein, der muss dann da sein und nicht im Raum rumlaufen. Und das ist einfach ein gewaltiger Unterschied, jemanden zu sehen, jemandem auf die Schulter zu klopfen
und zu sagen, so, hier, so machen wir es jetzt zusammen.
Sitzen Sie auch im Freien oder haben Sie doch einen separaten Bereich?
Ich sitze, wann immer es geht, im Freien, nämlich wenn ich eine Schicht als Nachrichtenchef mache, da vorne. Und ansonsten sehen Sie, kommen wir gleich an der Chefredaktion vorbei. Die ist Teil des Newsrooms, und auch mit Glaswänden sichtbar für alle. Aber sie ist, wir haben Zimmer für die Chefredaktion, ja. So, wollen wir mal durchmarschieren?
Hallo Frau Rechner. Haben wir gerade eine Taskforce? Nee, oder?
Wir testen Ines.
Okay, alles klar. Der Tisch, der ist an manchen Tagen auch komplett unbesetzt. Der wird freigehalten für eine Taskforce. Die Idee ist, dass wir bei einer großen, auch überraschenden Nachrichtenlage Kollegen aus mehreren Redaktionsteilen zusammenziehen. Zum Beispiel, wir haben das gemacht bei dem, nur ein Beispiel, bei dem Untreueurteil des Bundesverfassungsgerichts. Da war das sehr naheliegend. Da brauchten wir einen Kollegen aus dem Landesbüro Berlin-Brandenburg wegen der Frage, hier muss der Berliner Bankenskandal neu aufgearbeitet werden. Dann haben wir Kollegen aus der Wirtschaft mit ran, eine Kollegin aus der Grafik. Und das ist genau das Prinzip. Wir wollen dann immer schauen, wen brauchen wir, und ziehen die dann an diesem Tisch zusammen. Entsprechend ist dieser Tisch auch ausgerüstet. Dort können auch Kollegen sitzen von Grafik, von Audio, um schnell gemeinsam eine Produktionseinheit aufzubauen.
Das ist jetzt alles sehr Produktion. Wo sind denn dann so zum Recherchieren oder zum so mal? Also man merkt, dass hier viel gerade natürlich entsteht, aber das muss ja auch wachsen.
Ja. Ja, es gibt, also zum Ersten sehen Sie ja hier nur einen Ausschnitt der DPA, den größten Teil der DPA sehen Sie hier nicht. Das sind die Kollegen draußen in den Landesbüros, in den Außenbüros, in den Korrespondentenbüros in aller Welt. Die sind natürlich die Hauptschöpfer für Material der DPA. Die Fotografen, die Bilder machen, die Kollegen für Audio, die draußen O-Töne und Interviews aufnehmen. Es gibt aber auch in der Zentrale Einheiten, die stärker schöpfend und stärker verarbeitend arbeiten. Also, wenn ich jetzt mal das Team Panorama nehme, hier drüben, wo wir gleich noch vorbeikommen, die haben ein Übergewicht, was Verarbeiten angeht. Bei denen kommen Meldungen aus aller Welt, die werden dort weiterverarbeitet, veredelt. Das Team Wissenschaft und Netzwelt hat einen deutlich höheren schöpfenden Anteil. Die recherchieren und Geschichten mehr und sind mehr selbst auf Termin. Das ist bei jedem Team in der Gewichtung ein bisschen anders. Gut, dann gehen wir mal ins Zentrum des Geschehens. So, das also ist das Herz dieses Newsrooms, das ist der Newsdesk. Und ganz am Anfang haben wir überlegt, wer muss eigentlich an diesem Newsdesk sitzen. Und wenn Sie so ganz anfangen zu philosophieren, kommt man schnell auf die Idee, dort müssten die Ressortleiter sitzen, die gemeinsam über Themen reden. Und wir kamen dann in den Arbeitsgruppen, aber dann doch recht bald zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, Moment mal, wenn wir alle Ressortleiter da zusammenbringen und die Dienstverantwortlichen, dann wird das am Ende so eine Art Politbüro, riesengroß, das aber gar nicht mehr effektiv arbeitet. Deshalb haben wir gesagt, hier sitzen nur die Kollegen, die wirklich Produktionsverantwortung haben, die Dienste steuern und die auch schnell über Ressourcen entscheiden können. Deshalb sage ich Ihnen jetzt mal, wer hier genau im Rund sitzt. Wir haben hier zwei Arbeitsplätze für Nachrichtenchef 1 und Nachrichtenchef 2. NC1 und NC2 steuern zusammen das Gesamtprodukt der DPA, das multimediale Gesamtprodukt. Das ist der Basisdienst, aber immer mit Blick auf alle anderen Dienste. Ist das synchronisiert? Sind zu den wichtigsten Themen Bilder, Grafiken da? Wie sieht es mit O-Tönen aus? Haben Audio- und Videoservices möglicherweise O-Töne und Informationen, die noch nicht in den Basisdienst eingeflossen sind? Auf das alles achten die Kollegen. Ihre Arbeitsaufteilung zwischen NC1 und NC2 ist ein bisschen wie Pilot, Co-Pilot. Der NC1 hat in erster Linie die Aufgabe, sich um die 5 bis 6 Top-Themen des Tages zu kümmern. Der legt fest, genau dort legen wir heute die Schwerpunkte. Er steuert dieses neue Kundenportal DPA News, von dem Sie bestimmt schon gehört haben oder das Sie schon gesehen haben. Und schaut auch die ganze Zeit, passt diese multimediale Verknüpfung? Haben wir alles, was wir zu diesen Top-Themen brauchen? Haben wir die richtigen Bilder? Ist dort ein Angebot, mit dem die Kollegen bei den Kunden, bei Zeitungen problemlos zu jedem dieser Top-Themen im Zweifel auch eine Sonderseite hinlegen könnten? Sind die Optiken stark genug, um damit auch die Zeitung aufzumachen? Für das Top-Thema 1, das wir auf die Seite stellen, ist der Anspruch, wir präsentieren es so, dass eine Zeitung theoretisch genau mit dem Material, mit dem Paket, das wir da anbieten, morgen auch die Zeitung aufmachen kann. Oder eine Online-Ausgabe einer Zeitung darauf zugreifen kann und es jederzeit genauso präsentieren kann, wenn sie es will. Aber eben
Es gibt immer eine Auswahl und es gibt eben nicht nur, es gibt nicht nur einen Vorschlag der dpa, sondern wir sagen, es gibt zum Beispiel bei den Fotos, bemühen wir uns, dass wir die 10 bis 20 besten Fotos zu diesem Thema präsentieren, aber eben nicht alle. Es gibt ja zwei Entwicklungen im Nachrichtengeschäft. Zum einen haben sie immer mehr einzelne Meldungen und mehr einzelne Bilder, die gesendet werden weltweit. Umso wichtiger wird Selektion, Vorauswahl. Und diese Vorauswahl, die treffen wir hier verstärkt wieder selbst und sagen auf so einer Seite dpa News, da zeigen wir Ihnen, was aus unserer Sicht die wichtigsten Themen sind und die besten Bilder, Grafiken und so weiter, die wir dazu im Angebot haben. Da müssen Sie sich nicht selber aus den verschiedenen Teilen Ihres Redaktionssystems zusammensuchen. So, das ist also auch der Aufgabe des NC1, ist darüber hinaus, die ganzen Kommentare zu beantworten, die auf dieser dpa News eingehen. Das sind mal wenige und mal ist es so, dass der NC1 zu nichts anderem mehr kommt, als Kundenkommentare zu beantworten. So ist es aber auch gedacht. Das ist die wichtigste Aufgabe, schnell zu reagieren auf das, was unsere Kunden wollen, schnell und flexibel zu sein, wenn es um Kritik geht, um Wünsche, wenn wir auf Fehler hingewiesen werden. Unser Anspruch ist es dann, innerhalb von 3 bis 5 Minuten auch eine Antwort gegeben zu haben. Es sitzen, und der NC2 hat darüber hinaus die Aufgabe, alle diese Themen, die wir auf der Homepage haben, mit zu redigieren, zu schauen, stimmen die Überschriften, die Teaser, ist diese multimediale Verknüpfung wirklich erfüllt bei allen Themen. Er ist sozusagen ein bisschen der Sidekick für den NC1 und tut alles, was der NC1 auch nicht schafft. Ja? Wir haben 5 Kollegen, die diese Rolle ausfüllen, die hauptamtlich als Nachrichtenchefs arbeiten, weil wir damit aber noch keine Besetzung hinkriegen würden für 7 Tage die Woche, von früh morgens bis spät abends. Aber nicht nur deshalb, auch weil wir gesagt haben, wir wollen auch in der Chefredaktion und auch bei den Redaktionsleitern ein Verständnis haben für diese Gesamtsteuerung. Deshalb sitzt zum Beispiel hier heute Bernd von Jutschenka, unser Fotochef, ist heute NC1. Das ist durchaus eine kleine Kulturrevolution in der Redaktion, dass dort der Fotochef sitzt oder auch der Foto-CVD und dann zu den Politikkollegen geht und sagt, diese Überschrift verstehe ich nicht. Ja? Oder dass hier die Redaktionsleiterin von Panorama Platz nimmt und sich die Texte von Wirtschaft anschaut und umgekehrt dort mit frischen Augen, mit einem frischen Blick kritisch guckt, noch einen letzten Feinschliff zu machen und zu schauen, ist das hier wirklich perfekt. Und es gibt einfach uns in der Chefredaktion auch die Möglichkeit, richtig an diesem Produktionsprozess teilzunehmen. Also ich freue mich hier auf jeden einzelnen Tag, den ich hier, leider schaffe ich das viel zu selten, aber den ich hier sitzen kann und selber die Hand ans Steuer legen kann. Die beiden sind erklärt. Dann neben denen direkt sitzt der CVD der Infoline, der also die Infoline steuert und parallel die dpa News baut. Und zwar im Zusammenspiel mit dem Nachrichtenchef 1. Der Bernd von Jutschenka sagt im Zweifel, jetzt ist das Thema die Nummer 1 und das andere kannst du runterschmeißen und dann wird das an diesem Platz umgebaut. Direkt daneben sitzt die Redakteurin vom Dienst für den Audioservice. Jetzt zum Beispiel? Baust du um?
Nee, wir haben doch gerade die Planung, die fehlte noch. Jetzt ist sie da.
Gut. Okay, gut. Und auch die ruft Hinweise einfach rüber, aber selbst wenn sie mal nicht ruft, hier kriegen sie die Gespräche mit. Also wenn die Kollegin ein Gespräch führt mit einem Korrespondenten oder mit einem Kollegen, der gerade ein Interview geführt hat, dann hört man das mit einem Ohr und sagt, hey, das ist für uns auch interessant. Genau den Effekt, der ist so wertvoll hier an diesem Newsdesk. Dann hinter Ihnen gibt es einen Arbeitsplatz, da sitzt der Newsroom-Manager. Dessen Rolle ist eine nicht journalistische, sondern eine organisatorische. Wir haben gesagt, wir möchten die beiden Nachrichtenchefs absolut konzentriert arbeiten lassen auf das journalistische Produkt hin. Alles, was eher technischer Art ist oder auch juristischer Art ist, das nimmt denen der Newsroom-Manager ab. Also, wenn wir ein Unterlassungsbegehren hier reinkriegen und dann ist vielleicht ein Bild sowohl im Bildfunk gelaufen als auch in einem Online-Produkt, dann muss ja mit der Rechtsabteilung abgestimmt werden, was machen wir, müssen wir das zurückziehen und in welchen Produkten ist es gelaufen, muss es eventuell auch in Archiven gelöscht oder gesperrt werden. All diese Abstimmungen übernimmt dann der Nachrichtenchef, der Newsroom-Manager, genauso wie wenn das Redaktionssystem ausfällt oder hängt, dann kümmert er sich um Notprozeduren, um Informationen der Kunden und so weiter. Das ist zum Glück nicht so richtig oft vorgekommen in letzter Zeit. Dann, wenn wir auf die andere Seite gehen, der Säule, hier in der Mitte, das ist der Tisch, an dem wir mehrfach am Tag auch Stehkonferenzen machen. Eine ist um 13.30 Uhr und natürlich ist hier jederzeit eine schnelle Stehkonferenz, wenn wir eine große Breaking News haben, wenn etwas Wichtiges passiert, weil das Schöne ist ja, hier haben Sie die Produktionsentscheider alle am Tisch und die können dann auch direkt sagen, dazu können wir was machen oder dazu können wir nichts machen. Auch eine richtige tolle Verbesserung ist, dass wir jetzt hier mitten im Geschehen haben. Frau Segbers leitet den dpa-Themendienst und dort auf dem Platz nimmt auch immer ein CVD des Themendienstes Platz, also unsere Verbraucherberichterstattung. Wie Sie wissen, hat fast jedes Thema eine Verbraucherdimension. Und wenn ich vorhin das Beispiel hatte von den Rauchwolken in Moskau, dann war natürlich an dem Tag die Überlegung, Menschen, die in Moskau wohnen oder die gar nicht anders können, als da jetzt zu arbeiten, wie schützen die sich? Hat es überhaupt Sinn, sich Nase-Lappen vors Gesicht zu halten oder wie schwer sind diese Gasmasken zu bedienen? Also die sehr praktischen Verbraucherfragen oder auch, wie kann ich meinen Urlaubsflug nach Moskau stornieren? Das sind klassische Verbraucherthemen, die hier erarbeitet werden und auch da hat eine ganz andere Verknüpfung, ein ganz anderes Gewicht bekommen, weil wir auch bei diesen Top-Themen auf dpa News uns nun immer überlegen, wie sieht die Verbraucherperspektive aus.
Ich sehe BBC, ich sehe NTV, N24, ja. Phoenix. Ich vermisse eins extra, den eigentlichen Nachrichtenkanal.
Der läuft immer bei mir im Zimmer. Nein, Sie sehen im Zweifel noch sehr viel mehr Programme, weil jeder Rechner in der Redaktion hier ist ausgestattet mit einem VCL-Player. Also man kann hier alle Kanäle auf jedem Rechner sich anschauen während der Arbeit. Und das machen natürlich auch viele Kollegen, die nicht einen direkten Blick auf einen der Bildschirme haben. Wir haben genau, das wollten wir vermeiden, dass wir hier so einen Wald an Bildschirmen aufhängen. Einige brauchen sie, aber wir wollten jetzt nicht, dass jeder Arbeitsplatz genau einen perfekten Blickwinkel auf einen Bildschirm hat. Deshalb, ja. Sie finden im Zweifel also auch in der Politikredaktion ein laufendes Al Jazeera oder einen offenen Kanal zur Bundestagssitzung und so weiter. Dann sitzt da gerade die Kollegin, die den Grafikdienst steuert, Christina Elmer. Hatte ich vorhin schon beschrieben. Also natürlich, Infografiken spielen auch bei jedem großen Thema eine Rolle und werden auch immer mehr auch nachgefragt. Auch ein Effekt von dpa News. Die Kunden fragen dann schon auch ganz gezielt nach. Liefert ihr dazu heute noch mal eine frische oder aktualisierte Infografik? Was haben wir am Wickel heute?
Heute kommt nochmal der Bundeshaushalt, Nahost. Und dann machen wir was zur Shell-Studie und den letzten lebenden Tigern in freier Wildbahn. Das wird super.
Okay. Danke. Hier sitzt der, und Frau Elmer hat in Rufweite die Kollegen der Grafik auf den Arbeitsplätzen hier vorne, die Sie sehen, kurz vor der Glaswand. Und genauso Per Grimm, CVD von Foto, hat hier die ersten 7 Kollegen des Fototeams in Ruf und Sichtweite. Die weiteren Kollegen des Fototeams, wie gesagt, auch aus Platzgründen, gehen hier nicht in den Bereich Mitte, sondern die Arbeitsplätze beginnen dann nach dieser Glaswand. Dann haben wir hier den Kollegen oder die Kollegin, die das Team Hintergrund und Fakten steuert. Dort entstehen alle die Erklärstücke, Hintergründe, Chronologien, Stichwörter, Erklärkästen, alles, was wir rund um große Themen dann zusätzlich anbieten. Und Klaus Blume, das ist der letzte Mann im Rund oder der erste, je nachdem, von welcher Seite Sie kommen, ist unser Auslandskoordinator. Klaus Blume schaut vor allem auf den englischen und spanischen Dienst und achtet darauf, dass für den deutschen Basisdienst keine Perlen aus diesem Dienst durchgehen. Fast wäre es mal passiert, als wir während der WM dieses Interview mit dem spanischen Trainer exklusiv hatten und es irgendwie im Sport zwar angekommen war, aber dort in einem 5. Absatz landete. Und dann hat Herr Blume zu Recht gesagt, das ist ja irgendwie, das geht ja völlig unter. Und genau für solche Sachen ist er auch da. Und umgekehrt auch, um dann so eine Geschichte noch prominent in den Dienst zu bekommen, aber auch umgekehrt, um den englischen und spanischen Dienst auf die wichtigsten Entwicklungen im deutschen Basisdienst nochmal hinzuweisen, wenn die dort noch nicht gebührend berücksichtigt werden. So, und von diesem Rund aus sehen Sie die 4 zentralen Nachrichtenteams. Sie sehen hier drüben den Slot, der Eingabeplatz für das Team Politik. Dort haben wir zusammengeführt die Redaktionen Politik Inland und Ausland. Es gab ja getrennte Auslandsredaktionen. Das ist auch ein Nachteil der alten Struktur gewesen. Die Auslandsredaktion war in Berlin, die Auslandsredaktion in Hamburg, die Inlandsredaktion hier in Berlin. Das ist jetzt ein Team und die beiden Eingeber sitzen also nebeneinander und stimmen sich ab und können auch einfach je nachdem, wie der Tag sich entwickelt, entscheiden. Brauche ich von den Kollegen, die in der Politikredaktion heute anwesend sind und arbeiten, vielleicht 80% mal für ein Auslandsthema, weil es komplett dominierend ist, die Nachrichtenlage, oder umgekehrt. Wir haben Bundespräsidentenwahl, da spielen natürlich Auslandsthemen für einige Stunden kaum eine Rolle, sondern da konzentriert sich alles darauf. Wir können einfach auch unsere Ressourcen, unsere Teams viel flexibler und gezielter einsetzen. Daneben sind die Bundeskorrespondenten, die Berichterstatter, Hauptstadtberichterstatter der dpa. Direkt hier im Anschluss sehen Sie den Eingabeplatz der Wirtschaft und die Wirtschaftsredaktion. Auf der Rückseite ist hier die Redaktion Panorama. Und hier drüben in der Ecke, wir können ja gerne auf dem Rückweg dann mal die andere Spur gehen, ist das Team Sport. Radio